können.
Okay, wir sind in Daniel Kapitel 2, Nebukadnezars Vision und Daniels Auslegung in diesem zweiten Kapitel. Ich muss gestehen, wenn ich diese Geschichte lese, sie geht ungefähr so: Nebukadnezar hat einen Traum, der ihn absolut fasziniert, ängstigt, verstört. Und er will, dass seine Wahrsager im Land kommen und diesen Traum auslegen können. Und er sagt zu ihnen: Ich möchte nicht nur, dass ihr den Traum auslegt, ich möchte, dass ihr mir sagt, was ich für einen Traum gehabt habe. Nun, was ist das denn? Das kann wirklich nur ein Hellseher. Und die können es auch nicht. Und er ist dabei, die Leute alle umzubringen, weil keiner von seinen Wahrsagern da ist, der das kann. Aber dann sagt jemand: Da gibt es jemand, der das vielleicht könnte. Und das war dann Daniel. Daniel kommt vor den König und Daniel sagt zu dem König: Mein König, ich kann gar nichts, aber da ist ein Gott im Himmel, der kann etwas. Das Geheimnis, das der König zu wissen verlangt, oder das du zu wissen verlangst, können Weise und Beschwörer, Zauberer und Wahrsager dem König nicht kundtun, aber es gibt einen Gott im Himmel. Und er kann das. Sein erster Punkt, den wir lernen können: Gottes Kinder haben Einsichten in die Geheimnisse Gottes. Wenn ich in meinem Leben ein Wachstumsbedürfnis habe, dann ist es dieses: Ich möchte mehr und mehr ihn erkennen. Ich möchte erkennen, wer Jesus ist und was er kann, was er in mir tun kann, was er in uns tun kann. Ich möchte die Geheimnisse des Himmels mehr und mehr entdecken. Nicht um sicher zu sein, nicht um eine Wahrheit zu haben, sondern um besser staunen zu können. Und ich sage euch eins: Je älter ich werde, je mehr kann ich staunen. Ich könnte jetzt auf Abwege geraten, das will ich nicht tun. Ich könnte mit euch darüber sprechen, worüber ich alles im Moment staunen muss. Gott und das, was er tut, bleibt ein Geheimnis. Der Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel ist: Ein Rätsel kann gelöst werden. Ein Geheimnis bleibt immer ein Geheimnis. Und wir staunen immer mehr. Gottes Kinder haben Einsichten in die Geheimnisse Gottes. Und dann geht es hier weiter. Er sagt übrigens auch noch: Mir aber ist dieses Geheimnis, das du, König, geträumt hast, nicht infolge eigener Weisheit, als ob diese bei mir in höherem Maße als bei allen anderen Lebenden vorhanden wäre, geoffenbart worden, sondern zu dem Zweck, dass dem Könige die Deutung kundgetan würde und du Aufschluss über die Gedanken deines Herzens erhieltest. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, diese PowerPoint jetzt mal gleich zu zeigen. Da sehen wir zuerst einen Menschen, der eine Treppe hochgeht in die Wolken, und das Bild könnte uns einfach begleiten. Solche Menschen können wir sein. Wir sind auf dem Weg in das Reich Gottes. Wir dringen immer mehr ein, nicht um dessen habhaft zu werden, sondern um einfach noch mehr hineingenommen zu werden in Gottes Reich, darin zu staunen, darin zu leben und dann auch über diese Geheimnisse anderen zu berichten. Wir würden dann zum Beispiel auf den Bildern, die ich zeigen wollte, das assyrische Königreich sehen. Wir würden das babylonische Reich sehen und wir würden das persische Reich sehen. Und in der Tat, das persische Reich ging von Ägypten aus über den ganzen sogenannten fruchtbaren Halbmond. Gehen wir gleich mal zum nächsten. Und es ging bis nach über Pakistan nach Indien hinein. Ja, das nächste, ne, das ist das babylonische Reich, das ist in dem jetzt Nebukadnezar lebte, und noch ein bisschen weiter. Und das ist das persische Reich. ein unglaublich mächtiges, großes Reich. Und ich kann jeden gut verstehen, der stolz ist auf so ein Reich. Er kommt von da, Iran, ich bin Iraner, ich bin Perser und ich bin stolz auf mein Reich. Das ist verständlich, das ist menschlich. Genauso wie Deutsche heute auch sagen können, ich bin stolz auf meine Nation, ich bin dankbar für Angela Merkel, ich bin stolz auf den Weg, den unser Land bis hierhin gefunden hat, wenn es auch durch Schmerzen und durch fürchterliche Schulden, Boshaftigkeiten durchgegangen ist, durch Zerstörung. Aber ich bin heute stolz, Deutscher zu sein. So sind wir Menschen. Okay, das nächste Bild. Und hier sehen wir dieses Standbild Daniels. Das babylonische Königreich oben, und so heißt es auch, er sagt zu ihm, das Haupt dieser Bildsäule, das du gesehen hast, Nebukadnezar, war von feinem Gold. Ihre Brust und ihre Arme von Silber. Ihr Unterleib und ihre Hüften von Kupfer. Ihre Beine von Eisen und die Füße teils von Eisen und teils von Töpferton. Und jetzt geht Daniel gleich her und legt das aus. Du bist das goldene Haupt, Nebukadnezar. Aber nach dir wird ein anderes Reich entstehen. Darauf wird noch ein anderes Reich da sein. Und dann, dass du aber die Füße und die Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast, zeigt an, dass ein Reich von ungleicher Beschaffenheit sein wird. Ich habe da mich nochmal sachkundig gemacht. Das finde ich jetzt interessant, diese Füße, Eisen und Ton. Das könnte ein Hinbild sein oder ein Bild sein auf die lange Zeit der römischen Nation mit dem christlichen Glauben, mit dem Papsttum, mit der katholischen Kirche. Und in der Tat über viele Jahrhunderte bis in die Neuzeit hinein haben diese beiden Aspekte, das Königtum, hauptsächlich in Deutschland, verbunden mit dem Papsttum in Italien, zum sogenannten Römischen Reich, zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation geführt und unsere ganze Geschichte geprägt. Und da gab es Zeiten, wo das Papsttum oben war, das Königtum lag am Boden. Dann gab es Zeiten, wo das Königtum hochgehalten wurde und das Papsttum und die Kirche lagen da nieder. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Und jetzt löste sich wie oder ohne von Menschenhand löste sich, und das sahst du, König Nebukadnezar, in deinem Traum, ein großer Stein von einem Berg. Und der Stein wurde immer größer und größer und er rollte vom Berg herab und prallte gegen diese Statue. Und die Statue, die fiel nicht nur um, die zerbarst in alle ihre Einzelteile wie Staub und erfüllte die ganze Welt. Dieser Stein, der herabrollt vom Berg und diese Säule und damit alle Reiche der Welt nicht nur zerstört, sondern regelrecht zermalmt. Das ist Gottes Reich. Und dieses Reich hat Jesus Christus gebracht. Als Jesus Christus am Kreuz starb und von den Toten auferstand, wurde endgültig die Macht des Königreiches Gottes über diese Welt gestellt. In den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Herrschaft auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Und ich frage dich, möchtest du ein Teil deines Reiches sein? Ich möchte das. Ich bin es. Und hier ein erster Merksatz. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Diese gewaltige Lehre dieser furchteinflößenden Vision, die Nebukadnezar hatte, die Daniel von Gott beschenkt bekam und die er dann noch auslegte, ist die: Gott macht sich auf, um sein Reich zu bauen und seine Menschenkinder einzuladen, Bürger dieses Reiches zu werden. Gott macht sich auf, sein Reich zu bauen und seine Menschenkinder einzuladen, Bürger dieses Reiches zu werden. Und dieses Reich ist jetzt da. Es ist ein unsichtbares Reich. Zweiter Punkt, ein Einwurf. Hat Gott nicht Israel ein Land verheißen und ist dieses Land nicht absolut integraler Bestandteil des Volkes Israel? In der Tat, wenn ich das Alte Testament lese und mir die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel anschaue, dann weiß ich, und das ist Gottes Plan gewesen, es ist ein Teil seines großen Plans, aber es war sein Plan, Israel ein Land zu geben, und zwar nicht ein Land wie die Imperien dieser Welt. Per Definition, und das habe ich in diesem Buch gelesen, was ich im Urlaub mitgenommen hatte, was ich letzte Woche zitiert hatte, da wird auch definiert, was ein Imperium ist. Ein Imperium besteht aus mehreren Ländern und aus der Tendenz, dass ein Imperium sich immer mehr verbreiten möchte und immer mehr Länder einheimsen möchte und so groß werden möchte, wie es irgendwie geht. Und es besteht in der Regel aus vielen Sprachen und einzelnen Völkern. Jetzt habe ich den Faden verloren. So, das sind die Imperien dieser Welt. Aber Gott kommt, um sein Reich zu bauen und ein Ende einzuleiten für diese Imperien. Ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Israel dagegen wird zwar heute beschuldigt, ständig sich ausweiten zu wollen, als ob Israel ein Imperium bauen wollte. Das war nie Gottes Absicht und ist auch nicht Israels Absicht, sondern Israel hat ein bestimmtes, abgegrenztes Gebiet und das hat Gott ihm gegeben und das war's. Also Israel war kein Imperium, sondern es war einfach ein Land und Gott wollte in diesem Land seine Herrschaft aufbauen. Wir wissen, dass es nicht gelungen ist. Es sollte ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Und Jerusalem sollte eine wunderbare Stadt auf dem Berge sein. Und der Berg Zion, den David immer wieder besingt und in den Psalmen beschreibt, war wirklich der Mittelpunkt von Israel. Ist das jetzt auf einmal alles hinweggetan und was machen wir damit? Ich sage mal ganz kurz, ja, dieses Land ist richtig und das ist die Verheißung, die Israel gegeben wurde. Aber mit diesem Land für Israel ist es genauso wie mit dem Gesetz. Paulus sagt an einer Stelle, das Gesetz ist zwischendrin hineingekommen, aber es hat keinen endgültigen Charakter, sondern wird überhöht und überwunden durch das Gesetz Gottes, durch das Gesetz der Liebe, durch die Gnade Gottes, sodass für uns heute das Gesetz nicht mehr gilt, sondern die Beziehung, die aus Jesus in uns ist. Und so sehen wir auch, wie im Neuen Testament das auch erklärt wird. In Hebräer 11, Vers 10 heißt es, Abraham wartete auf die Stadt, welche die festen Grundmauern hat, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. Abraham vertraute nicht auf ein bestimmtes Land, in dem er wohnt, oder auf eine bestimmte Stadt, sondern er wusste, sein Leben ist dafür da, dass Gott seine Stadt baut und sein Leben gebraucht, um Glauben zu offenbaren. Und so heißt es auch zwei Kapitel weiter, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Und Galater 4, Vers 26, da geht es um das Jerusalem. Und ich weiß, dass es heute noch viele Christen gibt, die sehr Israel betont leben und für die Israel eine ganz hohe Bedeutung hat, was ja auch richtig ist, aber sie vergessen darüber hinaus, dass zum Beispiel Jerusalem für uns als Christen keine Bedeutung hat, sondern wir streben nach dem himmlischen Jerusalem. Deswegen heißt es in Galater 4, 26, dass Jerusalem im Himmel dagegen ist unsere Zukunft und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Ich komme zum dritten Punkt. die Hauptbotschaft Jesu. Wenn wir uns das Matthäusevangelium gucken, dann kommt 32 Mal der Begriff Himmelreich vor. Und im Lukasevangelium 23 Mal das Reich Gottes. Wir leben für das Reich Gottes. Wir leben nicht in erster Linie für die Gemeinde und schon gar nicht für uns alleine, dass wir Gottes Kinder sind und einen Platz im Himmel haben. Wir leben für das Reich Gottes. Wir sind fasziniert vom Reich Gottes. Wir sind fasziniert und im Moment lese ich so gerne die Evangelien. Vor ein paar Tagen ich bin jetzt im Matthäus-Evangelium, nachdem ich mich im ganzen Urlaub mit den kleinen Propheten auseinandergesetzt hatte, habe ich euch am letzten Sonntag schon erzählt. Und jetzt bin ich wieder bei Matthäus. Da lese ich, Jesus wurde getauft. Dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hey Leute, und da kam in mein Herz zum ersten Mal ein Gedanke und ein Gebet, was ich noch nie vorher gehabt hatte. Und das hieß, Jesus, ich habe Wohlgefallen an dir gefunden. Der Vater hat an dir Wohlgefallen gefunden und ich finde Wohlgefallen an dir. Jesus, wie du lebst, wie du redest, wie du mit den Menschen umgehst. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich liebe dich. Ich finde dich faszinierend. Ich bin begeistert von dir. Jesus, ich habe Wohlgefallen gefunden an dir. Und was hat Jesus gebracht? Jesus hat in diese Welt gebracht und verkündigt das Reich Gottes. Und wir haben oft in unseren Gemeinden dieses Reich verkleinert auf unsere kleine lokale Gemeinde. Liebe Geschwister, das ist nicht Gottes Ziel. Natürlich gehören wir zur weltweiten großen Gemeinde. Und natürlich hat diese Gemeinde eine Ausprägung an einer bestimmten Stelle in jeder Stadt und überall. Das ist wunderbar. Aber diese Gemeinde lebt für das Reich Gottes. Für nicht weniger als das. Das muss unser Ziel sein. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn. Durch Jesus kommt dieses Reich hinein in diese Welt. Es ist verankert in der Himmelswelt, aber es prägt sich aus in dieser Welt. Das war Jesu Botschaft. Ändert euren Sinn, ändert eure Denkart, die Zeitung zu lesen, an Deutschland zu denken, an Europa zu denken. Das ist alles gut und ich tue das. Und ich liebe mein Land. Und ich liebe auch Persien oder andere Länder. Aber das ist nicht unsere Heimat. Das Land, in dem wir leben, darf nicht unsere Heimat sein. Die Herrschaft Gottes, sein Reich, ist nahe herbeigekommen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Denn jetzt müssen wir uns fragen, okay, das ist alles schön und gut. Du hast die Priorität des Reiches Gottes dargestellt. Das verstehe ich, aber gibt es irgendwie einen ganz praktischen Weg, in dieses Reich hineinzukommen oder eine Perspektive für Gottes Reich zu bekommen? Mein vierter Punkt heißt, wir müssen eine Perspektive für Gottes Geschichte mit uns Menschen bekommen, für seine Herrschaft und für sein Reich, in das er uns hineinruft. Wie kann das geschehen? Und das sind drei Punkte, die ich kurz nennen möchte. Das erste ist schon eigentlich das Wichtigste. Gott muss dir und uns über alles wichtig sein. God must be most important and above all things in our life. Wenn ich an göttliche Dinge denke, denke ich nicht zuerst an meine Gemeinde, schon gar nicht an die Räumlichkeiten. Ich denke nicht daran, ob meine PowerPoint heute klappt, ob die Lieder klappen, ob meine Gitarre richtig gestimmt ist, ob der Gottesdienst gut funktioniert. Nein. Ich denke an den Vater, an Jesus, an die Kraft des Heiligen Geistes und ich sage, Jesus, wenn du heute Morgen da bist, lass alles andere in die Dutten gehen. Aber sei du da. Sei du da. Überzeuge du uns. Überzeuge meine Geschwister von deiner Gegenwart. Du bist mir wichtig über alles. Nicht Gesetze, nicht ein Verhaltenskodex, nicht wie lebe ich als Christ, was muss ich tun, wie kann ich ein besserer Christ werden. Das sind nicht unsere Fragen. Ela, kannst du mal ein bisschen weitergehen? Ja, das ist jetzt, wir müssen eine Perspektive für Gottes Geschichte, vielleicht noch ein bisschen weiter. Das ist der erste Punkt. Gott muss dir über alles andere wichtig werden. Das zweite. Mit Christus in dir entwickelt sich eine tiefe Beziehung zu Jesus und zum Vater. Hier ist es eine Frage der Priorität. Und wenn ich diese Priorität für mich klar habe, ja, ich will das, dann kommt dieses hier. Und da merken wir, wie der Weg gehen kann. Du könntest zum Beispiel im Neuen Testament dir mal alle Stellen angucken, wo Paulus von dem Christus in dir spricht und wie er das meint. Dann merkst du, oh, ja, Jesus, du lebst in mir. Und wenn Jesus in mir lebt und ich mich damit beschäftige, dann merke ich, wie meine Beziehung zu ihm immer lieblicher wird. Lieblicher, schöner. Nicht so theoretisch, nicht so von irgendwelchen Gedanken oder Lehren geprägt, sondern es wird wirklich eine, wie zwischen zwei Menschen, die sich lieb haben, wie ähnlich wie ich meine Frau lieb habe, wie ich meine Kinder lieb habe und mit Wohlgefallen sie anblicke. So wächst eine liebliche Beziehung zu Jesus und zum Vater. Als ich neulich so im Lesen war, ich habe Wohlgefallen an dir gefunden, da war eine Emotion in mir, das weckt Emotionen. Das dritte und letzte, löse dich von allen sichtbaren Verhaftungen dieser Welt. Mach dich frei von deinen Überzeugungen. Du darfst Überzeugungen haben. Man darf sich darüber ereifern, über die Frage mit diesem Kopftuch und Vollverschleierung, über die Frage der Integration von Flüchtlingen und die sollen erstmal unsere deutsche Sprache lernen und die sollen auch richtig arbeiten und die sollen was dafür tun, dass sie hier und so weiter und so weiter. Das ist alles in Ordnung, so sind wir Menschen, aber wenn du solche Gedanken hast, dann kontrolliere diese Gedanken. Diese Gedanken dürfen nicht Macht über mich gewinnen. Sie müssen kontrolliert werden. Wenn ich mich politisch engagiere, dann muss ich das kontrolliert tun. Ich muss das überlegen, was sage ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte neulich Maybrit Illner, ich mag die Talkshow, gucke ich mir nicht dauernd an, aber manchmal stoße ich da drauf und vor ein paar Tagen lief das und dann war diese Julia Klöckner. Das habe ich doch glatt vergessen. Ist das Rheinland-Pfalz? Oder wo hat sie, ist sie unterlegen? Sie war in irgendeinem Bundesland. Ich glaube Rheinland-Pfalz. Auf jeden Fall, ich war von dieser Frau fasziniert. Ich habe die noch nie so gut erlebt. Die hat sehr wohl überlegte Dinge. Da war jemand von der AfD da und so weiter. Und wie sie reagierte und was sie sagte, das hatte so viel Sinn und Verstand. Und ich merkte, diese Frau weiß, was sie sagt. Sie kontrolliert ihre Gedanken, sie überlegt. Und ich glaube, dass diese Frau eine Anbindung an Gott hat. Das hat man irgendwie gespürt. Das christliche Menschenbild lebte in ihr. Wie auch immer. Wir sind in dieser Welt verhaftet. Ich bin Deutscher. Ich liebe auch Ostwestfalen. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal möchte ich gerne in Bayern leben, weil da die Berge so schön sind und oder Freiburg und dann wäre man schnell in Frankreich und oder ich möchte in Hamburg leben, weil die Nordsee nah ist. Das sind alles Verhaftungen in dieser Welt, versteht ihr? Und das ist in Ordnung, aber du musst sie kontrollieren. They must not have control over you, but you have to control them. You can love the North Sea and the East Sea, but it's not your priority. Ja, löse dich von allen sichtbaren Verhaftungen dieser Welt. Wenn wir das tun, dann können wir wirklich Bürger dieses Reiches sein. Ich möchte schließen mit drei Bibelstellen. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. My citizenship is in heaven. Mein Bürgertum ist im Himmel. Ich bin Bürger des Reiches Gottes. Bete das. Sag dir das immer wieder, jeden Tag, immer. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich bin beschäftigt mit dem, was auf Erden ist. Wir sind geerdet, wir sind Teil in dieser Welt. Ich beschäftige mich damit, aber ich trachte nicht danach. Merkt ihr den Unterschied? Beschäftige mit dem, was du in dieser Welt zu tun hast. Beschäftige dich mit der Sprache, mit der Politik, mit deiner Arbeit, mit deiner Verantwortung. Aber trachten tue ich nach dem, was droben ist. Und jetzt kommt ein Satz, den hätte ich gerne in der englischen Bibel mal gesehen. George, could you turn to Colossians chapter 3, verse 5? Colossians 3, verse 5. Was steht da bei euch in der, in meiner deutschen Übersetzung steht, so ertötet eure Glieder, die an der Erde haften. Dieses er tötet, ertötet, deutet an, es geht nicht um kill your, the parts of your body. Was steht da bei euch in der Englisch? Put to death. Bitte? Ah ja. Ne, da steht, it doesn't say kill, put to death. Das, und das bedeutet, dass es geht jetzt nicht um den Vorgang des Tötens, sondern es geht um die Tatsache, ihr habt nichts zu sagen. You have no say in this matter. Be quiet, be silent. Okay. So ertötet denn eure Glieder, die an der Erde haften. Und das musst du ganz praktisch machen. Beobachte dich, wie lebst du? Wie isst du? Auch wie gucke ich Fernsehen? Wie rede ich mit Menschen? Wie gehe ich mit Menschen um, mit denen ich zusammen arbeite? Was lese ich? Wie denke ich über Dinge nach? Kontrolliere deine Gedanken, deine Emotionen und trachte nach dem Reich Gottes.